Wir setzen unsere Gedanken von gestern fort. Paulus' Strategie, durch die bestehende Gemeinde ein geografisches Gebiet zu erreichen. Seine Pionierarbeit hat er abgeschlossen bei der Gründung und Befestigung einer Gemeinde. Gewissermaßen befestigt wurde sie. Und von ihr wurde es erwartet, dass sie das geografische Gebiet erreicht. Wir redeten dann über diesen Begriff Befestigung. Ich habe euch versucht, Einblick zu gewähren in unser Programm, wie wir in einer ganz jungen Gemeinde, eine Gemeinde, die bestand aus Babychristen, nicht wo Babychristen ein Teil der Gemeinde waren, sondern wo die Gemeinde das Ergebnis von Evangelisation war und wie wir die Gemeinde unterwiesen haben. Wir haben bis jetzt über diesen Prozess geredet, der Befestigung im Glauben. Wenn ihr eure Unterlagen habt, dieses Bild vor allem, seht ihr gewisse Trainingsziele, die ich weitgehend übernommen habe von Leroy Ames aus seinem ausgezeichneten Buch. The Lost Art of Disciple Making, Zondervan and Navigneth Press. Ich glaube, du könntest dieses Buch, du kannst sicherlich erhalten von der Buchhandlung an der FTA. Fort Mundelein bestellt Bücher, solche Bücher gerne für dich. Oder von den Navigatoren in Bonn könnte man auch dieses Buch erhalten. Wenn du Englisch kannst, das ist wirklich das beste Buch, das ich kenne über dieses Thema der Befestigung von jungen Gläubigen, besonders von dem Standpunkt von persönlicher Betreuung von ihnen. Ich habe viel gelesen zu diesem Thema und das ist meine Wertschätzung der Dinge. Das wäre ein Buch, das man lesen könnte, um ein umfassendes Bild zu bekommen. Jedenfalls, sein Ziel, Junge heranzubilden, unser Ziel im Rahmen einer biblischen Gemeinde, Etappenziele wurden gesteckt. Wir haben die Zeit nicht genommen, über diese Etappenziele zu reden. Sie sind für dich aufgelistet, was man in den ersten paar Jahren eines Gläubigen erreichen will, was er wissen soll, was er sein soll und was er tun soll. Die Zurüstung von jungen Gläubigen. Ich muss irgendwo Abstriche machen, wenn ich nur 8 Vorträge habe, zu reden über so etwas so Umfassendes wie Gemeindegründung und Gemeindeausbau vor allem. Und hier habe ich nichts mehr zu sagen über die Etappenziele. Ihr müsst selber darüber nachdenken und zurande kommen. Ich zeigte euch auch, wie die ersten 5 Jahre lehrmäßig ausschauten in einer neu gegründeten Gemeinde im Salzburger Land, wo wir davon ausgehen, dass alle Gläubige in der Gemeinde Befestigung brauchen. Und hier haben wir Training in Christentum benutzt als dogmatische Grundlage, als unser Katechismus sozusagen, um ein Wort zu borgen, das nicht nur positiv ist. Hesselgrave und auch andere, die Mission studiert haben weltweit, betonen die Wichtigkeit von irgendeiner Form von Katechismus. Zum Beispiel die Navigatoren haben ihre Schritte in der Jüngerschaft. Die Campus für Christus Leute, ich sage immer, C3 hochgeschrieben, Campus Crusade for Christ. Sie haben ihre transferable concepts. Und lebendige, gedeihende Gemeindebewegungen weltweit haben meistens eines im Gemeinsam, eine einfache Zusammenfassung deren Grundprinzipien, die sie weiterzugeben wissen, wo ihre Gläubigen dann einen Grundstock an Wissen und Befestigung haben. Das haben wir in unserem Training in Christentum. Wenn es mehr Fragen über diesen Kurse gibt, bitte in der Fragestunde. Aber natürlich ist es nicht so aktuell, wenn Gläubige 10 Jahre lang im Glauben sind und sie haben die Grundlage des christlichen Glaubens gehört und erfasst, dass sie immer wieder solche Kurse durchmachen müssen, wie Training in Christentum 1 oder Training in Christentum 2. Obwohl wir gesehen haben, in etablierten Gemeinden in Deutschland, wo wir diese gleichen Kurse gemacht haben, in Jüngerschaftskreise, dass die Leute drauf kommen, sie meinten, sie verstanden die Stellung eines Gläubigen in Christus und haben erst dann verstanden, wenn sie als aktive Lernende anhand von Hausaufgaben und Auseinandersetzungen mit verschiedenen Fragen haben sie auch vieles wirklich überrissen, was sie meinten, dass sie früher verstanden. Nicht zu sagen, dass diese Kurse nicht aktuell sind für ältere Gläubigen. Es ist nur nicht die geeignete Grundlage vielleicht für die Gemeindeunterweisung im Allgemeinen, wenn die Gemeinde besteht aus verschiedenen geistlichen Altersgruppen. Aus dem, ich habe letztes Mal gesagt, wir tendierten so zu lernen bei der Gründung einer Gemeinde, wo die ganze Gemeinde durch Trainingkurse hindurchgeht und auch mit der Abwechslung, mit der notwendigen Abwechslung von Bibelauslegung durch Bücher der Heiligen Schrift. Die Frage ist dann gestern gekommen, aber ich sehe hier kein Altes Testament. Ja, meinst du nicht, dass während der ersten 5 Jahre vom Bestehen einer Gemeinde das Alte Testament auch dran wäre? Ich bin persönlich die Überzeugung, dass während der ersten 5 Jahre eines Glaubenslebens, dass man zumindest in erster Linie, wenn man versucht, die Bedürfnisse einer ganzen Gemeinde zu stillen, dass man in erster Linie bleibt im Neuen Testament, wenn es geht um diese intensive Bibelunterweisung, wo man anhand von Hausaufgabe, Gesprächsgruppe, Vorträge oder Predigten arbeiten soll. Ein Fundament im Neuen Testament wirklich zu vermitteln, ist eine sehr wesentliche und fundamentale Aufgabe. Aber was ich gestern zu sagen versäumte, ist, dass in den 5 Jahren Folgendes passiert. Eine Bibelwoche habe ich zum Beispiel gehalten über 1. Samuel. Und die haben wirklich eine sehr gründliche Unterweisung über 1. Samuel bekommen in der mir zur Verfügung stehenden Zeit. Die gleiche Gemeinde hat eine Bibelwoche gehabt über Nehemiah, über das 1. Buch Mose, über einen Überblick über die Mose-Bücher, Daniel. Und dann nach dieser Entwicklung haben sie dann 50 Lektionen gemacht im 1. Buch Mose. Sie haben im 1. Buch Mose gepredigt. Das Alte Testament ist ein wunderbares Buch. Es ist ein wunderbarer Teil der Bibel und wir müssen das Alte Testament unterweisen oder lehren. Aber es ist vielleicht wichtiger am Anfang und vielleicht überhaupt oder besser, wenn man das Alte Testament auslegen kann in kürzeren Zeitabschnitten, als dass man Babychristen beschäftigt, zum Beispiel mit 1. Samuel ein ganzes Jahr lang. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt grundlegendere Dinge, die sie hören müssen und nicht nur im übertragenen Sinn hören müssen, wie aus dem Alten Testament. Und so das als Ausgleich zu dem, was ich gesagt habe. Aber ich sagte gestern, dass wir 2 Erfahrungen machen. Wir gründen neue Gemeinden und können so arbeiten, wo wir die Trainingskurse hineinnehmen in unser Gemeindeprogramm. Aber das ist nicht die einzige Situation. Nehmen wir Salzburg heute. Die Gemeinde ist etwa 6 Jahre alt. Viele haben die Trainingskurse gemacht. Und für sie das zu wiederholen, ist nicht so aktuell. So dann haben wir, was wir nennen, christliche oder biblische Wahlfächer. Das heißt, man kommt auf, das heißt, im letzten Herbst oder letzten Frühling unterbrachen wir unser Programm. Wir hatten gerade eine 17-Woche-Reihe über Epheserbrief fertig studiert. Wir behandelten Epheserbrief in unserer Bibelstunde. Wir behandelten Epheserbrief in der Gemeinde. Wir haben etwa 6 Bibelstunden. Und in den Bibelstunden, sie bekamen Hausaufgabe über Epheserbrief. Wir besprachen Epheserbrief. Wir predigten Epheserbrief am Sonntag. Und wir hatten es gerade abgeschlossen. So ich tat 8 Wochen über die Bergpredigt am Sonntag. Dazwischen waren 2 oder 3 offene Zusammenkünfte, wie wir sie nennen, wo wir zusammenkommen und beten, dass der Heilige Geist uns führt in der Wortbetrachtung. Und wenn die Brüder sprechen, eher in einem prophetischen Sinn. Und so das ist 10, 12 Wochen Zeit, wo ein anderes Thema dran war. Und während der Zeit haben die Gläubigen sich entscheiden müssen. Mache ich die Bergpredigt? Dann kann ich in meinem Kreis lernen und studieren das, was wir hören am Sonntag. Oder mache ich Training in Christentum 2? Voraussetzung für Training in Christentum 2 ist ein erfolgreicher Abschluss von Training in Christentum 1. Du bist nicht erfolgreich, dann machst du es wiederum. Du kommst nicht zu Training in Christentum 2, ohne 1 abzuschließen. Zweite Voraussetzung für Training in Christentum 2 oder 3 oder 4 ist, dass du alle Aufgaben machst. 13 Lektionen, jede Frage ausfüllst und alle praktische Aufgaben machst. Das heißt, wenn du die Aufgabe hast, bei Evangelisation einem Menschen dein Zeugnis zu geben, du kannst es tun und du musst es tun und du hast den Kurs nicht abgeschlossen, bis du es getan hast. Das heißt, dass Leute vor einer Wahl stehen. Sie können gehen zur Bergpredigt. Da wäre es gut, Hausaufgaben zu machen, denn man ist gut vorbereitet für die Predigt. Aber es ist nicht erforderlich, Hausaufgaben zu machen. Aber wenn du einen Kurs machen willst, da musst du Hausaufgaben machen. Seht, wir können nicht verlangen von einer Gemeinde mit 150 Gliedern, dass sie alle Hausaufgaben machen, sonst bekommen sie keine biblische Unterweisung. Aber was wir tun können, wir können sagen, wenn ihr weiterkommen wollt mit der Schulung, dann musst ihr Hausaufgaben machen. Und wir haben Verständnis dafür, wenn du in deiner Ausbildung, deine berufliche Situation, dass gerade Zwillinge bekommen oder irgendwas, und du kannst nicht gerade Hausaufgaben machen. In dem Fall haben wir eine gute Bibelstunde und sie ist nicht ein Anhängsel zum Gemeindeprogramm, sie ist die eigentliche Vorbereitung auf die Predigt. Und was wir erfahren, ist, dass wirklich motivierte Christen sowohl gehen zu der Bergpredigt als auch zu einem Kurs. Was wir auch erleben in dieser Form von Schulung, ist, dass man wirklich fleißig arbeitet für 3 Monate, um einen Kurs wirklich gründlich zu machen. Während dieser Zeit sind keine Evangelisationen, während dieser Zeit sind keine zeitraubende Gemeindeprogramm. Alles ist darauf ausgerichtet, für 3 Monate, ich möchte weiterkommen und noch einen Schritt weiterkommen. Dieses Jahr werde ich einen Kurs anbieten für 13 Wochen mit schriftlichen Unterlagen für die christliche Ehe. Die Leute werden die anderen Kurse nicht abgeschlossen haben. Wir wollen Ehepartners natürlich der Priorität geben für diesen Kreis. Auf diese Weise haben wir gesehen, dass wir eine Gemeinde weiterführen können im Wort Gottes. Wir sind flexibel. Einer hat gesagt, Fred, wenn ich schreibe deine Biografie, es wird sein, entweder Spontanität oder Flexibilität als Lebensstil. Aber Entschuldigung, die Gemeinde Christi ist, die Gemeinde Gottes ist eine Vielfalt und es gibt viele Ziele hier zu erreichen. Man kann, und unsere Tendenz ist es, einseitig zu werden. Ich glaube, es wäre einseitig, wie es ist in vielen Gemeinden, dass man jede Woche eine Serie von Predigten macht. Ich habe das erlebt in der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, und das ist wirklich langweilig. Wenn man einfach 2 Jahre lang Offenbarung liest, ist einfach langweilig im Laufe der Zeit. Denn der Bruder muss immer wieder sagen, wie wir gesagt haben, und da bist du, 15 Minuten übrig. Denn er muss dich daran erinnern, was du gehört hast vor 2 Jahren. Aber wir wollen diese große Bücher der Bibel machen. Es geziemt sich nicht, dass Katholiken manchmal mehr wissen über die Evangelien als Christen, als evangelikalen Gemeinde. Die Evangelien müssen drankommen. Und wir versuchen, diese wichtige Unterweisung zu unterbrechen, immer wieder mit unseren offenen Zusammenkünften. Ich kann das dir nur empfehlen, wenn mehrere Brüder da sind, die bereit sind, wirklich vor dem Herrn zu stehen mit dem geistlichen Anliegen, was will der Herr unserer Gemeinde sagen. Wir glauben nicht, dass der prophetische Dienst notwendig ist, wie sie war vor dem Abschluss des neutestamentlichen Kanons. Aber wir glauben, dass prophetische Dienst sehr wichtig ist, wenn es heißt, dass Gott unmittelbar zu seiner Gemeinde sprechen kann über das, was der Gemeinde im Moment betrifft. Und wir versuchen hier ein Gleichgewicht zu finden. Auf diese Weise würden wir schon Kurse einschieben. Es gibt noch einen Kurs, der Sohn seiner Liebe, 6 Wochen über Christologie und dann ein Kurs über das Wesen Gottes und solche Dinge, die wir schon als Kurse einschieben würden in eine reiferen Gemeinde. Aber die Trainings in Christentumskurse sind mehr oder weniger, gehören zum Grundstock der Gemeindegründung und werden immer wieder angeboten. Und das ist wirklich toll. In meiner Heimatgemeinde bekehrten sich in einem Jahr durch Training in Christentum 0 100 Leute. Und wie sie das tun in einer größeren Gemeinde ist so, die Leute kommen rein, ein sehr freundliches und schön angezogenes und irgendwie gastfreundliches Ehepaar steht an der Tür. Und ich sage, ah, schön, Sie zu sehen, wie haben Sie von unserer Gemeinde gehört? Na, ich habe einen Freund und er hat gesagt, das ist irgendwie toll hier. Ja, wir haben gerade jetzt Sonntagsschule, wir haben verschiedene Gruppen und wir haben gerade eine Gruppe genau für Leute, die irgendwie das kennenlernen wollen, was wir lehren. Sie laden sie ein in Training in Christentum 0. Übrigens ist der Leiter von Training in Christentum 0 zufällig ein Evangelist. Und er hat Mitarbeiter, die Gesprächsgruppen führen. Und in alle unsere Kurse ist es so, dass Kursleiter hast du die Aufgabe, als Kursleiter jeden zu besuchen, einen persönlichen Kontakt zu haben mit jedem, der in dem Kurs ist, während des Ablaufes des Kurses. Denn wir haben auch pastorale Verantwortung, die wir unseren jungen Brüdern beibringen wollen in ihrer Schulungsarbeit. Sie lesen hier zum Beispiel eine Frage. Herrschaft des Herrn Jesus Christus, eine Frage. Was bedeutet die Herrschaft des Herrn Jesus Christus in deinem persönlichen Leben? Gibt es irgendein Gebiet in deinem Leben, wo er seine Herrschaft noch nicht geltend gemacht hat? Und du, wenn du korrigierst solche Hausaufgaben und die Leute haben die Aufgabe, die Fragen auszufüllen, dann hast du auch eine Chance, ihnen pastoral zu helfen. Und das tun wir. Jedenfalls, ich komme weg vom Thema, diese Leute werden eingeladen in diesen Kurs. Sie kommen rein in Lektion 4, wer ist der Mensch? Dann Lektion 5, das Problem der Sünde. Lektion 6, die Ewigkeit, Himmel und Hölle. Lektion 7, Jesus der Messias. Und sie kommen, sie steigen ein bei Lektion 5, sie steigen aus bei Lektion 4. Oder wenn nicht, dann machen sie wiederum, bis sie sich bekehren. Ein paar haben 2-mal durchgemacht. Und sie bekommen persönlichen Besuch von ihren Kursleitern. Das ist ein evangelistischer Besuch. Und so haben sich viele Leute bekehrt. Bei uns ist es so, unsere Brüder sind alle zu geistlich, Training in Christentum zu benutzen. Sie wollen Johannes Evangelium benutzen. Und es sei denn, dass sie wirklich fähig sind, die sind begeistert von ihrem Bibelstudium mit jemandem über Johannes Evangelium, aber der Nicht-Christ versteht nicht, was sie sagen wollen. Unsere Frauen, und es ist üblich so, sind viel klüger. Sie sagen, naja, das Johannes-Evangelium-Zeug ist mir zu hoch. Wir machen Training in Christentum 1. Und so sie lesen diese Lektionen mit den Nachbarn und sie haben viel bessere Erfolgsquoten bei der Evangelisation. Und das ist wirklich ganz schön aufgearbeitet und eine gute Grundlage zu evangelisieren. So kann man diese Kurse dauernd benutzen. In Salzburg werden wir dauernd ein Training in Christentum 0 Kreis haben oder ein Johannes-Evangelium oder Lukas-Evangelium Bibelstudium. Und dann wir werden von Zeit zu Zeit alle Kurse anbieten. Wenn es eine Reihe von Bekehrungen gibt, letztes Jahr es waren etwa 26 Bekehrungen in der Salzburger Versammlung, getauft, in die Gemeinde eingegliedert. Diese 25 Leute wurden zusammengefasst und in einem Haus, eine schöne Wohnung dort. Und, ist irgendwie schön, wenn einige Geschwister in der Gemeinde schöne Wohnungen haben. Ich bekämpfe das Hausbauen ein bisschen, aber schön, wenn die es schon hinter sich gebracht haben. Jedenfalls, wir haben Wichtigeres zu tun, als Häuser zu bauen hier auf dieser Erde. Aber wenn ein paar so das gemacht haben, dann nutzen wir das Haus. Und irgendwie in diesem Rahmen findet ein Training in Christentum 1 Kurs und mit diesen Neubekehrten. Und da bekommen sie den Eindruck, dass es selbstverständlich ist, dass ein Christ Hausaufgabe macht. Nicht, dass wir sie anlügen wollen, aber wir wollen diese falschen Vorstellungen nicht gerade korrigieren. Und hier Sie machen diese 13 Lektionen und wir fügen einige hinzu, zum Beispiel eine Lektion darüber, wie rede ich mit meinen ungläubigen Freunden und Verwandten, wie vermeide ich, dass ich zu viel Missbau in meinen Bekanntenkreis. Wir behandeln auch ziemlich früh die Frage von charismatischen Dingen, obwohl das erste Training in Christentum 3 in dem Programm ist, ist es auch wichtig, in unserer Gegend früher zu hören, solche Dinge. Und wir maßschneiden das auf unsere Zuhörer. Ich wollte das von gestern ergänzen, auf dass ihr seht, wie wir das machen. Meine Güte, ich bin im Zeitverzug. Aber Paulus hat als Meister Gemeindegründer nicht nur die Lehre mitgeteilt, sondern sein eigenes Leben, wie wir gestern vorgelesen haben. Er sagte, ich teilte euch nicht nur das Evangelium mit, sondern wir teilten unser eigenes Leben mit. Wir waren wie stillende Mütter, die ihre Kinder pflegen. Und der Gemeindegründer, beziehungsweise derjenige, der Leute im Glauben befestigt, hat die Aufgabe, als eine mütterliche Betreuung zu geben. Eine stillende Mutter. Und welches Bild wäre geeigneter da, die Mitteilung des eigentlichen Lebenssubstanz darzustellen als eine stillende Mutter. Die Mutter in ihrer zarte mütterliche Betreuung hat eine sehr kurzfristige Schau. Es ist positiv und negativ zugleich. Sie fragt sich, was braucht Baby? Ist Baby nass? Ein Mädchen heißt Anna. Und sie bekam einen Namen ziemlich früh. Ananas. Ist Anna nass? Ist Baby nass? Hat Baby zum Essen? Muss Baby rupsen? Weißt du, sehr kurzfristig in ihr Schau von Baby. Du, ich schlafe einfach weiter. Und sie gibt ihr Leben weiter. Der Vater, Paulus aber, hat auch gesagt, ihr habt aber unser Vorbild gekannt, wie göttlich und gerecht und untadelig wir vor euch gelebt haben. Das ist die Aufgabe eines Vaters. Nicht so sehr wickeln, sondern vorleben. Und wie wir euch ermahnt und getröstet und beschworen habt, würdig des Familiennamens zu wandeln. Würdig des Gottes zu wandeln, der euch berufen hat in sein ewiges Reich. Das heißt nichts anderes als, Kinder, ihr habt einen Familiennamen, den ihr trägt in die Schule, den ihr trägt in die Lehrstelle, den ihr trägt an die Universität, lebt diesen Namen entsprechend. Es ist interessant, ich habe immer die Elternsprechtage besucht und ich war der einzige Mann. Bis zum Gymnasium. Und je weiter die gehen im Gymnasium, desto größer ist der Prozentsatz der Männer und desto kleiner der Frauen. Wieso? Weil die Männer denken, was wird aus diesem Buben? Sein Denken über Kinder ist viel langfristiger als die Frau. Und der Befestiger im Glauben hat die Aufgabe, als geistliche Mutter die jetzigen Bedürfnisse des Kindes vor Augen zu haben und auch ein Weitblick, die Ermahnung, die Beschwörung in Hinblick auf eigenes Vorbild, lebe wie ich und lebe entsprechend dieses Gottes, der euch berufen hat. So, die Befestigung der Neubekehrten bedeutet nicht nur die Mitteilung von Lehrer, sondern die Mitteilung eines Lebens, wie der alte Bibellehrer J. Vernon McGee auf seinem Programm immer wieder gesagt hat. Er hat gesagt, er betet, that you may know the mother love of a father God. Er segnete die Leute in der Mutterliebe eines Vatergottes. Und das ist das Wunderbare an Christentum. Er ist unser Vater mit diesen vorbildlichen mütterlichen Eigenschaften. Aber Christen sind nicht Rinder zu mästen. Oder wie diese bulgarische Gänse, die man vollstopft mit einem Schlauch mit biblischen Prinzipien, gell? Das sind Christen nicht. Dieser Prozess von Befestigung von jungen Christen nennt man meistens Nacharbeit. Ups. Und Nacharbeit ist die Begleitung und Betreuung des Neubekehrten, mit dem Ziel, ihn mit Gottes Hilfe im Glauben zu befestigen und ihn zu einem christuszentrischen Leben zu verhelfen, unterwegs zur geistlichen Reife und Fruchtbarkeit. Persönliche Nacharbeit, das ist ein Aspekt von Nacharbeit, denn das ist aber auch Nacharbeit. Persönliche Arbeit, Nacharbeit, ist die liebevolle, mütterväterliche Betreuung von geistlichen Kindern. Oh, liebe Geschwister, das ist eine sehr wesentliche und wichtige und oft über Aufgabe, die man, deren Wichtigkeit man überschaut, übersieht. Wir wollen eine umfassende Nacharbeit anbieten. Unser Gemeindeleben ist einer der wesentlichen Aspekte von Nacharbeit. Nacharbeit kann nicht erfolgen auf eine gesunde Art und Weise, wenn dieser Gläubige nicht integriert wird in die örtliche Gemeinde. Wir wollen aber auch, dass der Mensch sich selber, wenn er die Voraussetzungen hat, dass er selber etwas zu seinem eigenen Wachstum beiträgt, durch persönliches Studium, durch die Aufbereitung von unseren Studienmaterialien, durch seine stille Zeit und so weiter. Drittens, wir wollen einen Nacharbeitskreis haben, wo wir sehen, dass die Unterweisung des jungen Christen nicht abhängig ist von den Schwächen und Stärken seines Betreuers. Das ist ein Problem, wo Nacharbeit gemacht wird von einzelnen Leuten nur, dass viele Leute, du kannst ihnen ein Heft geben, du kannst ihnen gute Materialien geben, aber gute Materialien sind nur so gut wie der Nacharbeit-Betreuer selbst. So wir haben die lehrmäßige Unterweisung in Gruppen, so wie es war auch in der Bibel, und wollen eine persönliche Betreuung ergänzend tun. Und hier in erster Linie ist die gemeinsame stille Zeit und der Austausch. Das ist eine wunderbare Sache. Viele, wir sagen den Leuten, du musst eine stille Zeit haben. Du musst eine stille Zeit haben. Und die fragen, aber wie? Nein, du musst mit den Leuten stille Zeit machen. Du musst sie hineinführen in die Bibel. Und die stille Zeit, eine gemeinsame Zeit im Wort Gottes, in einem Restaurant oder daheim oder in der Ordination von einem Arzt. Ich habe es überall gemacht. Dann in einer Skihütte, stille Zeit als Mittel der Vermittlung eines Lebens. Es gibt so viele gute Sachen über Nacharbeit, ich werde nicht mehr darüber sagen heute. Ich möchte nur empfehlen, diese Bücher Mache zu Jüngern von Walter Hendrickson. Das ist im CLV Verlag, das ist der Verlag von Wolfgang Bühne. Wolfgang bringt einen Stoß von diesen Büchern heute mit. Zweitens, The Last Art of Disciple Making von Leroy Ames. Und drittens, Schritte in der Nachfolge von Gene Gibson. Das sind 12 einfache Lektionen, auch von CLV, wird auch mitgebracht heute, wo man irgendwie auf einem angemessenen Niveau mit guten Fragen eine Nacharbeit-Lektion haben kann. Jemand hat wohl gesagt, wenn die Herde gesund ist, werden die Lämmer nicht fehlen. Das entspricht dem biblischen Befund. Ich glaube, dass die geistliche Gesundheit der Gemeinde einer der wesentlichen Aspekte war in Paulus' Plan, das Evangelium eine Gemeinde zu befestigen. Alois Böck, ein Freund von mir, war unterwegs in Bayern. Er hat einen Mann gefragt, ja, und wie hast du dich bekehrt? Und er sagte, na ja, meine Frau war gläubig und ich war in diesem Kreis gekommen und sie haben immer wieder gebetet für mich, dass der Herr meine Augen auftut und dass ich mich bekehre und alles Mögliche, und mir war das einfach unangenehm. Und jedes Mal haben sie gefragt, hattest du dich bekehrt? Ich sagte, nein. Und ich sagte, ich wollte einfach meine Ruhe haben. So ich habe mich bekehrt. Und er sagte, weißt du was, es hat geklappt. Seitdem ich mich bekehrt habe, redet mich niemand an über mein geistiges Leben. Ich habe das Krankenhaus öfters besucht und meistens wegen einer Entbindung. Und obwohl wir Kinder in Hülle und Fülle haben, wir haben eigentlich genug. Und wenn jemand fragt, wie viel hast du, ich sage genug. Ist uns noch nicht eingefallen, dass wir aufstehen, dass meine Frau aufsteht da von dem Bett und das Krankenhaus verlässt, nach Hause fährt und lässt das Baby im Krankenhaus. Das Ziel dessen, was begann in einem romantischen Moment, war nicht eine Geburt. Und Evangelikalen, fast ein Jahrhundert lang, in ihrer Handhabung, haben getan, als ob die Wiedergeburt Gottes Ziel ist. Selbst gibt es genügend Weisen in deiner Gemeinde. Und vielleicht wird Gott dir sagen, wie Pharaos Tochter zu einer Frau sagte, nimm dieses Kind und still es für mich. Es ist eine wunderbare Aufgabe, deren Wichtigkeit nicht unterschätzt werden darf. Das ist unter anderem ein Geheimnis des Wachstums im Salzburger Lande. Das nächste Thema, das Heranbilden von Arbeitern und Führern. Anfangs dieses Jahres war ich auf einer Schulungswoche in London und es waren Führer, namhafte Führer aus fast jedem Kontinent da. Wieso bin ich hingekommen? Meine Güte. Ein sehr geringer Teil, ich glaube etwa 10% von uns, hatten irgendwas mit Gemeindegründung oder Aufbau zu tun. Ich wurde gebeten zu reden über meine Arbeit im Rahmen dieser Konferenz. Aber ich war irgendwie bewegt und schockiert zugleich. Diese hingegebenen Männer, High-Power Christians, meine Güte, solche Begabung in einem Zimmer. Weißt du, wenn jemand eine Bombe gelegt hätte, hätte die christliche Bewegung gelitten an dem, was da passiert wäre. Und nur ein paar von uns haben irgendwas zu tun mit gemeindebezogener Arbeit. Ihr wisst nicht, wie es mein Herz bewegt, das zu sehen, dass so viele gekommen sind in diesem Land über diese Thematik heute. Eckhart, ist das nicht wahr? Das ist eine wunderbare Sache. Vor 11 Jahren wurde ich vorgestellt auf einer Bibelschule in Deutschland mit einem anderen Bruder, der Gemeinde gründet in Deutschland. Wir wurden vorgestellt als junge Missionare, der eine gründet Gemeinde in Österreich, der andere in Deutschland. Und als sie gesagt haben, dass dieser ein Missionar war in Deutschland, wurde er, ich kann es nicht fassen, von den Bibelschülern ausgelacht.
So war es
aber. Vor 10 Jahren. Und so das bewegt mein Herz, unter euch zu sein. In 1980 in den USA allein waren 6.500 paragemeindliche Organisationen. 6.500. Die fehlten bei uns in der Gemeinde, die christliche Motorradfahrer einmal im Monat, denn sie hatten ihr Motorradausflug. Die christliche Eisenbahner, die christliche, ich weiß nicht, ob sie, vielleicht haben sie christliche Unterwasser-Kurbflechter, ich weiß nicht. Es gibt alles, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja? Aber du schaust auch in dem kleinen Land Österreich, 7 Millionen Leute, das ist nicht einmal eine gescheite Großstadt heute. Wie viele Gruppen und Organisationen es gibt. In seinem Artikel The Great Evangelical Power Shift schreibt Stephen Board, in Einfluss und in Geld, das heißt in Power, sind die Pfarrkirchen immer deutlicher in Führung. Schon damals, in 1980, war das Jahresbudget von Campus für Christus $1 Milliarde. Das heißt, eine Organisation neben der Gemeinde, die nicht die Gemeinde selbst ist. $1 Milliarde. Die größte Missionarstreitkräfte einer amerikanischen Denomination waren die Missionare der Southern Baptist Church, eine Denomination mit etwa 8,5 Millionen Gläubigen oder Mitglieder.
Denn ich war früher Mitglied und ich war nicht gläubig. So, das muss ich sagen. Zumindest 8.599.999. Denn ich war nicht gläubig. Jedenfalls. Die haben 3.000 Missionare auf dem Feld. Campus für Christus hatte damals 15.000 auf dem Feld. Und Freunde, ich kenne den Gründer der Arbeit in Irland. Er kommt von meiner Gemeinde. Seine Arbeit ist geleitet von 17 Männern heute. Sie sind alle aktive Mitglieder der katholischen Kirche. Irgendwie, was mir weh tut, ist, dass die guten Leute, die das Geld geben in der Heimat, gehen davon aus, dass die Leute im Ausland wirken, wie sie wirken würden in einem Hinterland, wo viele gesunde Gemeinden sind. Aber das tun sie nicht. Und ihre Missionsphilosophie, obwohl es mich nicht einengt in meine Liebe für Geschwister, die ich kenne, betrübt mich im Hinblick auf das Anliegen Jesu für unsere Generation. Wenn ich zu euch reden soll, bin ich sowohl von meinem eigenen Erfahrungsbereich als auch von dem Vorbild unseres Herrn Jesus und Paulus eingeengt. Ich kann nichts anderes, als zu reden über gemeindeorientierte Mission. Ich kann nichts anderes. Apostelgeschichte, Kapitel 19, Vers 8, wollen wir lesen. Unser Thema, das Heranbilden von Arbeitern und Führern in Paulus' Strategie, eine Provinz zu erreichen. Ich bin durchgefahren durch Bayern am Sonntag. Ich dachte, Mann, das ist so ein großes Bundesland. Ich könnte die nächsten 10 Jahre meines Lebens da investieren. Dann dachte ich daran, wie viele amerikanische Missionare da sind. Das hat mich abgeschreckt. Apostelgeschichte, Kapitel 19. Apostelgeschichte 19, Vers 8. Er ging in die Synagoge und sprach freimütig 3 Monate lang, indem er sich unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. Als aber einige sich verhärteten und nicht glaubten vor der Menge, schlecht redeten von dem Weg, trennten sie sich von ihnen und sonderten die Jünger ab und unterredete sich täglich in der Schule des Tyrannus. Ob er wirklich war ein Tyrann? Deswegen vielleicht hatten sie freie Stunden in seiner Schule. Dies aber geschah 2 Jahre lang, so dass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als Griechen, das Wort des Herrn hörten. Kapitel 20, Vers 17. Paulus rief die Ältesten. 26. Deshalb bezeuge ich euch an dem heutigen Tag, dass ich rein bin von dem Blut aller, denn ich habe nichts zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss zu verkündigen, habe auch auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch als Aufseher oder Bischöfe gesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er erworben hat durch das Blut seines eigenen. Und dann Vers 33. Ich habe von niemand Silber oder Gold oder Kleidung begehrt. Ihr wisst, dass meinen Bedürfnissen und denen, die ihnen bei mir waren, diese Hände gedient habe. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeitend sich der Schwachen annehmen und an die Worte des Herrn Jesus denken müsse, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Dann Kolosser Kapitel 1, Vers 5. Paulus hat gehört von der Liebe der Kolosser zu allen Heiligen. Wegen der Hoffnung, die für euch in den Himmel aufbewahrt ist, und ihr habt zuvor gehört im Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt und wächst, wie unter euch von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr gelernt von Epaphras, unserer geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, oder für uns ist, sagen viele gute Manuskripte, und uns auch die Liebe im Geist kundgetan hat. Kapitel 2, Vers 1. Denn ich will, dass ihr wisst, welchen großen Kampf ich habe für euch und die in Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben. Kapitel 4, Vers 12. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Jesu Christi, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Denn ich gebe ihm Zeugnis, wie viel Mühe er für euch und die in Laodicea und in Hierapolis und so weiter. Grüßt die Brüder in Laodicea und Nymphas und die Gemeinde in seinem Haus. Themenangabe: Das Heranbilden von Arbeitern und Leitern, Führern, die Strategie Paulus, eine Provinz zu erreichen. Paulus hatte die Gemeinden, wie wir hier gelesen haben, in Kolosse, Laodicea, Hierapolis, nie gesehen. Epaphras, in Kolosse gebürtig, hatte das Vorrecht, das Wort Gottes zurückzunehmen in die Heimat. Epaphras, Kapitel 1, Vers 7, war ein treuer Diener, ein Doulos, ein Sklave, ohne Rechte. Meine Übersetzung auf Deutsch sagt, für euch. Meine englische Übersetzung, die New American Standard, sagt, für uns. Und du kannst streiten über die Manuskriptbefund. Wenn ich den Kontext lese aber, glaube ich, dass Epaphras ein treuer Diener für Paulus war. Paulus konnte nicht zu allen Ortschaften und allen Städten Kleinasiens gehen und evangelisieren. Nicht im Rahmen seines Dienstauftrages. Er war der Pionier, der hier und da eine Gemeinde gründete und erwartet, wie bei einem Erdbeerpflanze, dass sie Läufe ausschickt in der unmittelbaren Gegend. Und das geschah durch Männer und Frauen wie Epaphras, Euodia, Syntyche, und ein Herr von anderen. Epaphras war einer von 19 jungen Männern, die angeführt werden im Neuen Testament, die Paulus begleitet haben, ihm gedient haben und in seinem Auftrag oder zusammen mit ihm gearbeitet haben. Hier sehen wir die Strategie, eine Provinz zu erreichen, dadurch, dass man sich konzentriert auf den Aufbau einer Gemeinde und aus der Mitarbeiterschaft der Gemeinde oder verheißungsvoller Brüder, die später aus der Arbeit kommen, dass man sie heranbildet, um die Wirkungskreis zu vergrößern. Ich möchte mit euch kurz reden über das Heranbilden von Doulos Führern. Der Bibeltext gibt uns drei Faktoren an. Zunächst der unentbehrliche Geist, der begabt, befähigt und führt. Freunde, nur der Heilige Geist macht Ältesten. Und wenn wir meinen, in einer Zeit der Demokratie und der demokratischen Auswuchs, von demokratischen Auswüchsen, wenn du von einem wissen willst, ein Auswuchs von Congregationalism und Demokratie ist das Wählen von Ältesten durch demokratischen Wahl. Wo ein Christ, der in manchen Fällen so fleischlich ist wie eine Ziege, genauso beitragen kann zu der Ernennung eines Ältesten als jemand, der wirklich geistlichen Durchblick hat und unter Umständen Gemeinde gegründet hat. Das ist ein Auswuchs. Der Heilige Geist macht Ältesten und der Heilige Geist wird in ihrem Leben so wirken, dass die Eignungsmerkmale von Ältesten sichtbar werden in ihrem Leben und durch ihr Dienst. Zweites Prinzip: die gründliche, systematische Unterweisung durch das Wort in Verbindung, unterstreiche, mit missionarischer Tätigkeit. Interessant, in dem westlichen Text steht, dass Paulus sonderte sich ab mit den Jüngern und unterredete sich mit ihnen in der Schule des Tyrannus zwischen 11 Uhr vormittags und 16 Uhr. ist interessant. Howard Marshall, der große Theologe in Schottland, sagte, das war die Zeit nach der Vormittagsarbeit. Das war die Zeit, wo viele aßen und Sieste machten, während die anderen schliefen und das Hörsaal leer war, war Paulus da mit seinen Jungen. Freunde, das ist ein interessantes Bibelschulmodell, denn der Lehrer, laut seinen Aussagen in Apostelgeschichte 20, war berufstätig. Und er lehrte, wenn wir glauben können, den westlichen Text, er lehrte zu einer Zeit, wo die anderen eine Pause hatten in ihrer Arbeit. Und seine Lehre war verbunden mit dem Erreichen einer ganzen Provinz zur Zeit des Bibelschulunterrichts. Freunde, wenn das eine Bibelschule ist, ist das eine einzigartige. Wo Lehrer und vermutlich auch Schüler berufstätig sind und ihre Unterweisung artet aus in der Evangelisierung der Provinz zur gleichen Zeit. Drittes Prinzip, das Vorbild des Apostels, der sein Leben in sie investierte. Der Unermüdliche, dessen Leben ihm nicht wert war in Bezug auf die Erfüllung seines Auftrags, er zeigte ihnen seine Hände. Und er sagt, schaut mal, Leute, diese Hände haben sowohl meine Bedürfnisse als die Bedürfnisse meines apostolischen Teams gestillt. Und ich habe euch somit gezeigt, dass es besser ist, wie der Herr gesagt hat, zu geben als zu nehmen. Die Ältesten zu Ephesus lernten nicht in einer sterilen akademischen Atmosphäre. Sie lernten zu den Füßen eines Handwerkers. Drei Faktoren. Der unentbehrliche Geist. Das Wort inmitten des Alltags zur Ausrüstung und Dienst in der Mission jetzt. Drittens, der Lehrer mit den harthäutigen Händen. Das ist eine einzigartige Ausbildung, nicht wahr? Wir ziehen es im Land Salzburg vor, eine Art Schulung zu betreiben, wo die Mitarbeiter nicht aus ihrem Missionsumfeld herausgerissen werden. Mitten in des Feindes Territorium kombinieren wir Förderung und Forderung. Nicht Förderung allein, 3 Jahre lang und dann Forderung und Überforderung nachher, sondern Förderung und Forderung zugleich. Förderung ohne Forderung erlebt man viel in unserer Wohlstandsgesellschaft. Das heißt, zu essen und nichts zu tun. Und was passiert? Ich persönlich aber habe wenig Geduld für Leute, die stationäre Schulbetriebe kritisieren. Ich habe wenig Geduld dafür. Denn ich erlebe nicht in der Regelfall, dass die Kritiker der Bibelschule überhaupt was tun, was vergleichbar ist in Ergebnis. Ich glaube, dass ich erst das Recht habe, ein kritisches Wort zu sagen über einen Betrieb, der auch ein gutes Ergebnis gehabt hat unter der Christenheit, bis ich etwas tue, was ein besseres Ergebnis hat. Ich habe nicht das Recht. Ich kenne genügend Sanballats und Tobias, und die stehen außerhalb der Bibelschulmauer und sie sagen, das, was ihr macht, ist verkehrt. Und das ist ungeistlich und entspricht nicht die Heilige Schrift. Aber ich habe ein Problem. Mein Problem ist nicht mit Bibelschulen. Mein Problem ist mit einem Phänomen. Du willst Fleischer werden, du machst eine Lehre. Du willst Arzt werden, du studierst an die Uni. Du willst Missionar werden, du gehst an die Bibelschule. Du willst Prediger werden, du gehst an Seminar. Und 3 bzw. 4, 5 Jahre später bist du das. Und dann stellen Menschen wie Hesselgrave und Michael Griffiths, der einmal Direktor von der größten Mission dieser Welt, die Frage, wo kriegen wir Gemeindegründer? Sekretärinnen, Drucker, Prediger, Lehrer. Das haben wir in Hülle und Fülle, mehr als wir brauchen können. Wo kriegen wir Menschen, die Leute zu Jesus führen können und sie unterweisen können und eine fertige Gemeinde oder eine junge Gemeinde hinter sich lassen können? Das kriegen wir nicht. Und weniger als ein Viertel der Missionare, ausgesandt von Evangelikalen in dieser Welt, arbeiten in Gemeindegründung. Weniger als ein Viertel. Wo lernen sie Gemeindegründung? Das kannst du nicht lernen in der üblichen Bibelschule. Ich bin dankbar für das Programm, das Eckhart mir vorgestellt hat, wie man versucht, die Bibelschulausbildung zu ergänzen. Ich finde das eine schöpferische Alternative. Aber wenn ihr als Gemeindegründer überlegt, was tue ich in meinem Gebiet, möchte ich empfehlen eine Art Schulung am Ort. Weißt du, wir werden die Zukunft gestalten. Wir brauchen nicht notwendigerweise mit herkömmlichen Methoden zu arbeiten in den nächsten 10 Jahren. Und in 10 Jahren, wenn, weißt du, wir kommen zusammen in Jänner. Wir werden die Leiter sein, wir tun das einmal im Jahr, von 22 Gemeinden. Und wenn wir die Leiter sind von 22 Gemeinden und wir haben genügend junge Leute, die lernen wollen, wir haben eine Alternative nachzudenken, wie machen wir es in Bezug auf die Zukunft. Ich möchte nur die Gedanken anderer hier fördern. Die Leitung im Neuen Testament war charismatische Leitung. Verstehe mich nicht falsch. Das heißt, du bist ein Leiter, weil du eine Gabe hast. Nicht, weil du ein Papier hast und einen Abschluss. Die Leitung im Neuen Testament war charismatisch. Ja?
Ein Rudi Petzler, wenn der mal Telefon kommt.
Ja. Das ist ein charismatischer Leiter. Das heißt, der Heilige Geist, wie wir sehen in diesem Buch der Bibel, besonders in der Apostelgeschichte, er befähigt die Menschen zu dem, was sie zu tun haben. Ein Diakon zu sein im Neuen Testament. Meine Güte, ich war auf einer Predigerkonferenz für Southern Baptist Prediger. Ich war der Einzige, der irgendwie aus dem Rahmen fiel. Und die haben sich dauernd gerätselt über mich, aber ich habe viele Freunde in der Bewegung, war eingeladen und sie bezahlten mein Hotel, ich bin gegangen. Und dachte, ich würde die ganze Zeit Skifahren, aber die Treffen waren auch interessant. Jedenfalls, was ich bemerkt habe, immer wieder an den Tischen, ist, wie die Pastoren reden über ihre Diakonen. Und wie sie ständig politische Intrigen ausgesetzt sind, wie sie ihren Willen durchsetzen, angesichts dessen, dass diese Diakonen da sind. Das war allgemein ein Gesprächsthema. Wie sahen Diakonen aus dem Neuen Testament? Die haben gewisse Eignungsmerkmale, wie du siehst in 1. Timotheus, aber der Begriff finde ich faszinierend, voll Weisheit und des Geistes. Das ist charismatische Leitung. Schau, wie ein Diakon predigt, da in Apostelgeschichte 6 und 7. Leute, die qualifiziert waren durch ihren Charakter, siehe Pastoralbriefe. Wir leben mit dem Ergebnis in Deutschland von einem System, wo man Leiter wird in einer Gemeinde durch eine Ausbildung. Freunde, das ist die deutsche Situation. Ohne geistliche Qualifikation, ohne Befähigung zum Dienst durch den Heiligen Geist, die deutsche Geschichte ist geprägt von Absolventen. Wie sieht das Heranbilden von Arbeitern und Führern im Neuen Testament aus? Es sind eine Menge von Trainingszielen geschrieben auf eurer Unterlage. Über einige wenige möchte ich reden. Ich bin in furchtbarer Zeitverzug. Wie wir Jünger zu arbeiten machen will. Ich will nicht sagen, dass diese Leroy Ames Definition eine feste, in allen Punkten abgesicherten theologischen Definition ist. Jünger, dann Arbeiter, dann geistige Führer. Es ist ein hilfreiches Denkmodell, zu erklären ein Phänomen, das existiert. gesunde Christen, die leben entsprechend der Heiligen Schrift. Arbeiter, die besondere Verantwortungen haben im Werk des Herrn, verschiedene Verantwortungen. Und dann darüber hinaus, es sind Leute, die Arbeiter sind, aber sie sind mehr. Sie sind Führer. Der Begriff Arbeiter kommt von Matthäus Kapitel 9. Wir denken an Onesiphorus und Onesimus und Epaphroditus, die praktische Dienste taten. Euodia, Syntyche, die mehr taten als streiten. Sie waren Mitarbeiter im Evangelium. An Priscilla und Aquila, der westliche Text hat es umgeändert. Aquila und Priscilla, weißt du, wie die Männer sind. Aber die Frauen bekommen auch ehrenvolle Erwähnung in der Heiligen Schrift. Es war in Bezug auf die Unterweisung von Apollos, Priscilla und Aquila. In Bezug auf Dienste der Gemeinde wird es sicherlich Aquila und Priscilla gewesen sein. Ich kenne ein paar Brüder, sie haben wirklich geheiratet nach oben. Und das ist eine schwierige Aufgabe für eine Frau, mit so einem geheiratet zu sein. Aber das geht. Geistliche Führer. Jakobus. Du kannst nicht sagen von Jakobus, er war nur ein Bruder unter Brüdern. Er war eine Säule. Eine internationale Persönlichkeit. Und wenn du Jakobus zitierst, dann deine Worte haben Gewicht. Paulus, Apostel, Schriftsteller, transkultureller Gemeindegründer. Apollos, Redner, Evangelist und Lehrer. Wir sagen auf Englisch, a communicator, wie Charles Swindoll. Wenn du liest Charles Swindoll, du kannst seine tiefsten Gedanken lesen, ohne dass deine Knöchel nass werden. Er tut nicht sehr tiefe Theologie auf Tischen, aber kann es gut sagen. Das ist ein Communicator. Timotheus und Titus, apostolische Mitarbeiter. Und unser Wort Missionar ist ein bisschen zu schwach. Missionar heute ist hat Abnutzungserscheinungen. Missionar im Neuen Testament, ein apostolischer Mitarbeiter, der hatte weitaus mehr Verantwortung als ein Gemeindeältester. Er setzte sie ein. Er war wirklich der Bestimmende, solange er da war. Ein junger Missionar in Spanien, einer meiner geistigen Söhne, sagte: Fred, wir kommen weiter in der Evangelisation, wir sind schon bei unserer zweiten Gemeindegründung und die Leute bekehren sich, aber wir finden keine Ältesten. Sagte: Ältesten finden? Wo suchst du, unter einem Kohlblatt? Suchst du für Ältesten? Wo sind die Ältesten? Ältesten findet man nicht. Ältesten bildet man heran. Parallel zu dem Wirken des Geistes, der Menschen zu Aufsehern machte, war Paulus 3 Jahre da mit einer gründlichen Unterweisung von Haus zu Haus und öffentlich und in der Schule Tyrannus. Arbeiter fallen nicht im Allgemeinen einfach aus dem heiteren Himmel. Sie werden herangebildet. Trainingsziele. Ich kann ein paar nennen, bis der Schiedsrichter sagt, dass es vorbei ist. Nehmen wir Trainingsziel 3 zum Beispiel. Persönliche Überzeugungen. Bei einem Arbeiter, den ich heranbilden will, erwarte ich, dass er persönliche Überzeugungen hat.
Noch eine Minute.
Danke. Zum Beispiel in Bezug auf charismatische Fragen. Ich persönlich war ein bisschen verunsichert vor Jahren, als ich Leute half von der Bewegung Geschäftsleute des Fullen Evangeliums. Dann las ich etwa 2000 Seiten von charismatischen Büchern, um mir ein Bild zu machen. Ich hatte ein Bild früher gemacht. Ich bin verunsichert worden in Bezug auf einige Argumentationen, die ich geschluckt hatte früher. Und nach viel Fasten und Beten, ein Wanderer hat gemeint, ich bin verrückt, ich komme um meinen Fels und ich bete, oh Herr, gib mir Klarheit in dieser Frage von Prophetie. Gib mir Klarheit. Und um die Ecke kommt ein Wanderer und schaut, wie laut ich gebetet habe. Ich habe geschrien, ich habe gebetet, ich habe gefastet. Ich habe meine Bibel neu gelesen. Ich habe meine Verteidigungslinie ein bisschen gerückt an ein paar Fragen. Aber jetzt bin ich fest. Und ich habe überhaupt keine Probleme. Ich rede mit wem, schicke mir irgendjemand. Irgendein namenhafter Drei-Doktor-Titel-Theologe, der jetzt charismatisch geworden ist, schicke ihn mir. Ich habe persönliche Überzeugungen. Und nicht aus evangelikalen Büchern, sondern aus der Bibel selbst. Überzeugungen sind wichtig. Das ist ein sehr wichtiges Ziel. Danke, liebe Geschwister.